Willkommen beim Report-Podcast. Mein Name ist Susanne Schnabel und ich spreche gleich mit ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edtstadler, die sich vor 10 Tagen noch mit ihrer Unterschrift gemeinsam mit ihren ÖVP-Regierungskolleginnen und Kollegen für den Verbleib von Sebastian Kurz als Bundeskanzler verbürgte. Es kam bekanntlich anders. Und jetzt lautet die Frage, kann die türkis-grüne Koalition trotz all dieser Geschehnisse halten? Und auf welcher Vertrauensbasis soll die Regierungsarbeit nunmehr funktionieren? Das habe ich Ministerin Edtstadler im Reportstudio gefragt. Frau Ministerin, nach all dem, was war, können Sie den Grünen überhaupt verzeihen?
Ich mache keinen Hehl daraus, dass es natürlich eine schwierige Situation ist, vor der wir gestanden sind, vor der wir auch jetzt stehen. Und dass das Vertrauen natürlich auch in den Koalitionspartner durch diese Vorfälle nachhaltig erschüttert worden ist. Es hat unser ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz aus meiner Sicht das einzig Richtige getan und ist zur Seite getreten, um diese Regierung weiterarbeiten zu lassen, um uns allen eine Chance zu geben. Er hat uns auch gebeten, weiterzumachen und das hat auch der Bundespräsident gemacht. Und jetzt liegt es an uns, diese Staatsräson auch wahrzunehmen und für dieses Land zu arbeiten, die Reformen, die wir begonnen haben, weiterzutreiben. Und das ist, glaube ich, das, was sich die Menschen auch erwarten. Spekulationen, wie wir sie jetzt im Beitrag gesehen haben, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, daran will ich mich nicht beteiligen.
Deswegen stehen wir jetzt da. Die Alternative, muss man dazu sagen, wäre aber gewesen, er wäre genau vor einer Woche im Parlament per Misstrauensantrag abgewählt worden. Aber wenn Sie jetzt sagen, keine Spekulationen, können Sie uns ganz glasklar erklären, wie soll denn das jetzt, Sie sagen, Ihr Vertrauen wurde erschüttert, funktionieren im Regierungsalltag? Kann das funktionieren?
Ich glaube, wir haben gar keine andere Alternative, als jetzt die Befindlichkeiten, die Emotionen zurückzustellen. Es ist immer wieder von zwei unterschiedlichen Parteien auch am Beginn der Koalition die Rede gewesen. Wir haben es im Beitrag gesehen, eine Abgeordnete hat selbst gesagt, wir sind einfach unterschiedliche Parteien. Aber wir haben uns zusammengetan, wir haben ein umfassendes Regierungsprogramm verhandelt. Wir haben das am Tisch liegen, wir wollen das abarbeiten. Und ich sage auch dazu, wir haben enorm viele Herausforderungen dazu bekommen durch die Pandemie. Die Menschen erwarten sich, dass wir jetzt die Arbeitslosenquote runterdrücken, dass wir gleichzeitig die Impfrate erhöhen. Wir haben also auf europäischer Ebene viele Themen. Ich komme gerade heute vom Rat in Luxemburg, Allgemeine Angelegenheiten, wo einfach das Spotlight weggegangen ist von drängenden Fragen wie dem Kampf gegen Antisemitismus bis hin zur Migrationsfrage. Und all das gilt es jetzt abzuarbeiten und die persönlichen Befindlichkeiten hintanzustellen.
Lassen Sie uns jetzt mal die Punkte abarbeiten, für die Sie verantwortlich sind und die Sie mit den Grünen verhandeln müssen oder müssten. Die sagen nämlich, wichtig ist es jetzt, Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen durch mehr Transparenz. Zum Beispiel das Informationsfreiheitsgesetz, Abschaffung des Amtsgeheimnisses, schon lange geplant, liegt derzeit bei Ihnen, aber Sie sind säumig. Wird das kommen?
Ich bin nicht säumig. Ich habe einen Gesetzesvorschlag vorgebracht. Ich habe den eingebracht. Der war in Begutachtung. Wir haben über 200 Stellungnahmen bekommen. Die hat der Verfassungsdienst auch geprüft. Wir sind ständig in den Gesprächen, die auch von diesem wirklichen Paradigmenwechsel betroffen sind. Sie müssen sich vorstellen, wir schaffen das Amtsgeheimnis damit ab und schaffen ein verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht auf Information. Das ist etwas ganz Großes. Das ist eine Verfassungsänderung. Und ich glaube schon, dass es da weniger darum geht, das quantitativ von der Zeit her rasch abzuarbeiten, als wirklich alle auch ins Boot zu holen. Und hier gilt es einfach, die Gespräche zu führen. Ich habe erst vor einigen Wochen mit der Clubobfrau der Grünen gemeinsam mit den Landtagspräsidenten dazu eine Videokonferenz gehabt und mich besprochen. Also wir sind
daran, wie sieht
daran,
denn der Fahrplan aus,
das zu arbeiten. Wie gesagt, wir führen die Gespräche laufend und wir sind dabei, auch nach diesen letzten 10 Tagen, die ja sehr intensiv waren, wie Sie sich auch vorstellen können, auch persönlich intensiv waren, diese Dinge weiter voranzutreiben. Und das erwarten sich die Menschen auch.
Versprochen wurde ja auch, weil die Justiz derzeit nicht aus eigenem Interesse im Scheinwerferlicht steht, ein unabhängiger Bundesstaatsanwalt, also eine nicht politische Weisungsspitze. Wird es die noch unter Türkis-Grün geben?
Auch da sind wir in den Verhandlungen. Das betreibt die Justizministerin Alma Sadic. Hier hat es schon einige Runden mit Experten gegeben. Und das ist etwas, was wir uns vorgenommen haben, was wir am Beginn des Jahres auch in einem Ministerratsvortrag festgehalten haben. Und da sind wir dran. Ich darf noch einmal dazu sagen, das sind nicht die einzigen Themen. Es gibt einfach unglaublich viele Themen. Und auch wenn ich draußen bin und mit den Menschen rede, dann ist für sie einfach wichtig, dass es eine Regierung gibt, die arbeitet. Und das tun wir. Und das ist im Übrigen auch auf europäischer Ebene heute ganz klar geworden, dass man froh ist, dass wir in Österreich weiterhin verlässlicher Partner sind, und das sind wir.
Genau. Weil Sie jetzt Brüssel ansprechen, da kommen Sie ja gerade, und die EU-Kommission hat sehr wohl scharfe Kritik geübt an Ihrer Partei, das zwar nicht ausgesprochen, nämlich, dass hier die Justiz, die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft, deren Ermittlungen quasi gestört wird. Dass es hier immer politische Zurufe gibt, gemeint ist Ihr ÖVP-Kollege Hanger. Sind Sie eigentlich auch seiner Meinung, dass die WKStA, Sie kennen ja diesen Ermittlungsakt, nicht unabhängig ermittelt?
Ich bin der Meinung, dass die Justiz jetzt alles daran setzen muss, dass sie rasch ermittelt. Sie soll auch in Ruhe ermitteln können. Aber es gilt jetzt, diese doch schwerwiegenden Vorwürfe, die im Raum stehen, auch rasch aufzuklären. Es hat unser ehemaliger Bundeskanzler gesagt, er wird alles tun, da auch mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Und das ist das Kriterium, um das jetzt geht. Wir spekulieren ja jetzt, Sie spekulieren in einem Bericht ja auch darüber, was da rauskommen könnte. Es gibt auch namhafte Professoren, die sagen, man muss sich schon einmal anschauen, warum denn das alles in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Hier gab es auch Handy-Auswertungen, die gar nichts mit strafrechtlichen Tatbeständen zu tun haben und die einfach Menschen an den Pranger stellen, lange bevor überhaupt entschieden ist, ob es ein strafrechtliches Verfahren geben wird. Und das prangere ich schon an, und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwelche Zwischenrufe an die Justiz gibt.
Aber wen prangern Sie denn da an? Denn Ihr Kollege Hanger prangert sehr wohl die WKStA an, wenn er von linken Zellen spricht. Teilen Sie diese Meinung? Oder ist das auch als Verfassungsministerin zuträglich, wenn man das so kommentiert, wenn just gegen die eigene Partei bzw. den damaligen noch Bundeskanzler ermittelt wird?
Ich teile die Einschätzung, dass es im Moment sehr vieles gibt, was dem Rechtsstaat insgesamt und auch der Justiz und dem Ruf der Justiz nicht zuträglich ist. Und daher bin ich wirklich dafür, dass wir jetzt, auch nachdem das zu einer Regierungskrise geführt hat, wir das aber lösen konnten, die Justiz in Ruhe ermitteln lässt und tatsächlich die Justiz auch alles daran setzt, rasch zu ermitteln. Das erwarte ich mir.
Okay. Finden Sie die Frau, Sie wollen ja nicht spekulieren, aber ich nehme an, Sie sind ja Richterin, und ich nehme an, Sie haben diese Hausdurchsuchung, die Anordnung gelesen. Finden Sie auch wie Bundeskanzler Schallenberg, die Vorwürfe sind falsch?
Ich kenne die Hausdurchsuchung, das ist aber bei weitem nicht der gesamte Akt. Alleine die Ordnungsnummer, die sich darauf befindet, zeigt, dass es ein sehr viel umfänglicher Akt ist. Daher kann und werde ich mir gerade als ehemalige Richterin hier nicht anmaßen, auch nur irgendeine Einschätzung zu treffen. Aber ich vertraue darauf, was diejenigen, die auch da am Aktendeckel stehen, mir sagen, dass sie alles daran setzen werden, das rasch aufzuklären und dass auch nichts dabei herauskommen wird.
Die Aufklärung hängt natürlich auch von der Mithilfe von Beschuldigten ab. Also wir sprechen von dieser viel zitierten Kronzeugenregelung. Ob die jetzt dort zutrifft, darüber wollen wir wirklich nicht spekulieren. Aber politisch interessant, die läuft ja Ende dieses Jahres aus. Justizministerin Alma Sadic hat Ihnen einen Entwurf vorgelegt. Und jetzt ist die Frage, wird die ÖVP zustimmen, damit diese EU-rechtskonform weiterlaufen kann?
Das ist heute, soweit ich das mitverfolgt habe aus der Ferne, Sie haben ja schon gesagt, ich war heute in Luxemburg beim Rat Allgemeiner Angelegenheiten, auch im Justizausschuss diskutiert worden. Und ich glaube auch, dass man hier eine Lösung finden muss, dass, wenn das am Ende des Jahres ausläuft, man davor eine Regelung findet. Ob und wie man das dann weiterführt, bleibt aber den Verhandlungen vorbehalten.
Aber verlängern ja.
Ich denke, dass es eine Lösung geben sollte, dass es hier auch Möglichkeiten gibt, wenn jemand mit der Justiz kooperiert, hier Erleichterungen zu schaffen.
Frau Ministerin, Sie sind ja Richterin, haben wir schon besprochen, aber jetzt da als Politikerin. Und da gibt es ja nicht nur die strafrechtlichen Vorwürfe, die freilich Gerichte klären werden müssen, sondern es gibt sowas wie politische Verantwortung. Und man wird in den letzten Tagen diesen Eindruck nicht los. Die ÖVP hat kein Interesse, dieses Bild, das da entstanden ist in der Öffentlichkeit von Politik, wie Politik gemacht wird, aufzuklären. Warum?
Also ganz im Gegenteil. Ich denke, das Bild, das hier gezeichnet wird, ist tatsächlich ein verheerendes, und das ist nicht zutreffend.
Ja, aber wo klärt die ÖVP das auf? Inwiefern?
Naja, es hat der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz sich dazu geäußert. Er hat auch gesagt, er würde manches nicht mehr so formulieren. Und ich sage Ihnen, wir müssen einmal einen Schritt zurückgehen und schon auch uns überlegen, wie denn diese Chats, von denen wir ja sprechen, nämlich an, in die Öffentlichkeit gelangt sind. Es gibt jetzt viele, die hier mit einer Doppelmoral um sich werfen und so tun, als hätten sie selbst noch nie Kraftausdrücke in den Mund genommen. Also ich glaube, das ist wirklich Heuchelei. Und,
aber es geht ja nicht nur um die Ausdrücke, Frau Ministerin, es geht um die Gedanken dahinter. Druck auf die Kirche, Druck auf kritische Wirtschaftsforscher, bis hin zum Sabotieren der damaligen Koalition, des eigenen Parteichefs. Die Frage, die ich Ihnen damit wirklich konkret stellen will, ist, hat das null Konsequenzen? Also in anderen Parteien würde man sagen, das ist parteischädigend.
Also wir wissen, dass natürlich Politiker einen höheren moralischen Standard auferlegt bekommen. Das ist auch in Ordnung so. Aber ich sage Ihnen trotzdem noch einmal, Chats, die gedacht sind in einer privaten Kommunikation, haben in der Öffentlichkeit nichts verloren. Und
das
wir reden hier
ja
von zigtausenden Chats, die hier filetiert werden, Woche für Woche, und wo man dann Leute einen Pranger stellt, öffentlich, bevor überhaupt klar ist, was ist denn der Zusammenhang dahinter. Sie werden auch aus dem Zusammenhang gerissen und es wird eine Geschichte darum gebildet. Und da spreche ich jetzt nicht von der Strafjustiz, sondern da spreche ich auch von der öffentlichen Meinung. Und ich finde, das ist etwas, wo man auch die Gesetzeslage anpassen muss. Es gibt so etwas wie ein Briefgeheimnis, vielleicht, wenn ich das nur ausführen darf. Man kann in einen Brief nicht hineinschauen, außer man hat in einem Strafverfahren einen Verdacht und es gibt eine richterliche Genehmigung dafür. Aber ein Handy wird einfach sichergestellt und man ermittelt sogar, was ist denn in der Cloud. Und egal, ob das eine Bewandtnis hat oder nicht, das findet den Weg in die Öffentlichkeit. Und da muss ich die Gegenfrage stellen, finden Sie das in Ordnung? Ich finde es nicht in Ordnung.
Ich habe eine ganz andere Frage dazu. Das heißt, Sie bleiben dabei, Sie wollten das schon ja einmal verbieten, das Zitieren aus diesen Akten, aus diesem Chat. Die Grünen wollten das nicht, selbst die Rechtsanwaltsvertretung, die sagte, Pressefreiheit wird hochgehalten, aber Sie bleiben dabei, Sie wollen das verbieten.
Auch da haben wir zwei verschiedene Ebenen. Das, was Sie ansprechen, ist eine Regelung, die es auch in Deutschland gibt, dass man aus Akten nicht mit Faksimile zitieren darf, dass man also Aktenbestandteile nicht im Original abbilden kann. Und das hat schon einen Sinn, denn das Ermittlungsverfahren ist eines, das nicht öffentlich geführt werden soll, eben damit die Justiz auch in Ruhe ermitteln kann.
Nicht öffentlich, nach wie vor werden auch Urschüsse künftig geführt werden. Die sollen aber die politische Verantwortung aufklären. Und die Frage ist, wenn es jetzt in diesem neuen um die ÖVP Korruptionsvorwürfe geht, ist es da, macht es einen schlanken Fuß, dass Wolfgang Sobotka den Vorsitz führen soll?
Die politische Aufklärung liegt tatsächlich beim Untersuchungsausschuss. Das ist ein politisches Instrument, ein Kontrollinstrument, das ich als Verfassungsministerin selbstverständlich anerkenne. Aber ich erkenne auch an, dass die Führung des Untersuchungsausschusses ebenso eine Sache des Parlaments ist. Und der Geschäftsordnungsausschuss des Parlaments wird auch darüber befinden.
Aber Sie haben bestimmt eine Meinung.
Ja, ich habe eine Meinung dazu, aber ich sage Ihnen trotzdem, ich anerkenne die Gewaltenteilung. Legislative und Exekutive sind getrennt, das Parlament ist Legislative und die Aufklärung liegt dort. Die Regierung ist Exekutive und unsere Aufgabe ist es, das Land auch in stürmischen Zeiten sicher zu führen und das ist das, was wir vorhaben.
Überlassen Sie Wolfgang Sobotka selbst. Ich sage danke für den Besuch im Studio.
Danke Ihnen, Frau Schnabel.